Ja, liebe Geschwister, darf ich auch recht herzlich begrüßen. Das ist ja noch vorhin der Einstieg von der Liliane. Hey, das Bild, ne? Das war schon genial gewesen. Also, da war, ja, du warst auch mit drauf, Rustem. Ja. Das war, ich meine ja das Bild, was die Liliane mitgebracht hat, ne? Wo ihr beide drauf wart. Und diese Schmetterlinge, die da bei euch im Bauch waren, ne, das ist ganz fantastisch. Ne? Und viele haben ja von uns auch schon solche Schmetterlinge im Bauch gehabt. Ne? Wenn man so das erste Date mit seinem Ehepartner, zukünftigen Ehepartner hat, man geht da irgendwo spazieren, ey, da flattert das Herz. Ne? Also das ist doch richtig genial. Ne? Also die erste Liebe, das ist doch cool. Und ich habe euch heute mal hier mein Thema mitgebracht. Ist das Liebe? Ist das Liebe? Natürlich denkt jetzt jeder von euch, das geht über Ehe, stimmt das? Aber es geht nicht um die Ehe, sondern es geht um was viel Wichtigeres als die Ehe. Nämlich, wir wollen in die Bibel reinschauen und da wollen wir einfach mal uns Gottes Liebe so ein bisschen anschauen. Dann ein Schreiben von Jesus, einfach mal ja, zumindest ansatzweise auch durchlesen. Nicht komplett, aber ein Teil zumindest, dann beurteile dich selbst und wie geht es weiter. Also ihr merkt schon, das ist nicht das typische Ehethema, ne, was ich hier für euch ausbreiten will, aber ne, diese coole erste Erfahrung dort, ne, wenn da so die Schmetterlinge im Bauch sind, das wird uns begleiten. Das wird uns begleiten. Gut, ich fange einfach mal vorne an. Gott ist Liebe. Die ganze Bibel. Vom ersten Blatt bis zum letzten Blatt. Das zeigt uns die Liebe Gottes auf. Und das ist ein roter Faden, der geht durch die ganze Bibel durch. Nicht nur ein dünner roter Faden, sondern ein richtig dicker roter Faden, der da durchgeht. Die ganze Bibel handelt von der Liebe Gottes, von der Erschaffung der Erde, von der Erschaffung des Menschen bis hin zu heute und auch noch darüber hinaus. Das große Thema ist die Liebe von Gott zu uns. Wisst ihr, Gott hat uns erschaffen, hat uns Menschen erschaffen. Und aus irgendeinem Grund hängt Gottes Herz an dem, was er geschaffen hat. Also Gottes Herz hängt an dir und an mir. Er hat uns auch geschaffen, jeden Einzelnen ganz individuell. Und deshalb möchte auch Gott gerne eine persönliche, innige, tiefe Beziehung zwischen uns haben. Also, er wünscht sich eine tiefe, innige Beziehung zwischen dir und deinem Vater, deinem himmlischen Vater. Das wünscht er sich so sehr. Das wünscht er sich so sehr, dass er tatsächlich seinen eigenen Sohn, den hat er hier auf die Erde gesandt. Er ist hier über die Erde gegangen und lud alle sein, alle die Schulden, alle die ja, Übertretungen, die Sünden, die lud er auf sich und ist bis dort ans Kreuz gegangen und musste dort sterben. Das ist ein Teil von der Liebe Gottes, die wir dort sehen. Aber die Liebe Gottes geht darüber hinaus. Am dritten Tag hat er ihn auferweckt. Aber so tief geht die Liebe Gottes, dass er tatsächlich seinen Eingeborenen, seinen einzigsten Sohn gab, damit wir die Chance haben, tatsächlich so eine tiefe, innige Beziehung zu Gott zu haben. Durch Jesus können wir Vergebung unserer Schuld erlangen. Und dann dürfen wir Kinder Gottes sein. Wisst ihr, auf der anderen Seite kriegen wir aber auch im Schöpfungsbericht mitgeteilt, dass wir auch ja, im Ebenbild Gottes oder ja, in Gottes ähnlicher Struktur auch geschaffen sind. Also wir haben bestimmte Fähigkeiten mitgekriegt, die Gott auch hat. Ne? Und deshalb das schöne Beispiel von euch vorhin. Hey, diese Schmetterlinge im Bauch. Ja, wir sind dazu fähig, einander zu lieben. Wir sind auch fähig gemacht, Gott zu lieben. Das ist eine Fähigkeit, die uns Gott geschenkt hat. Und wir kriegen überall auch diese Aufforderung, auch in der Bibel kriegen wir die Aufforderung, hey, liebe Gott und liebe auch deinen Nächsten. Das sind die beiden großen Gebote, um die sich alles dreht. Der Markus Kapitel 12 könnt ihr das nachlesen, wenn ihr wollt. Aber ich will heute auch nicht auf Markus 12 irgendwie näher eingehen, sondern ich will euch einfach einen Brief hier vorstellen von Jesus. Und dieser Brief, der ist in der Offenbarung uns übermittelt. Es ist ein sogenanntes Sendschreiben, aber es ist ein Brief von Gott an uns. Das steht im zweiten Kapitel von der Offenbarung. Und im ersten Kapitel ist noch ein bisschen mehr als Hintergrund beschrieben für die ganze Offenbarung. Und da haben wir, wir müssen da hier gerade mal ein Stück weiter machen. Hier, das geht leider bloß von hier vorne. Das ist mein PC, das funktioniert heute nicht, aber macht nichts. Ne? Die Offenbarung an sich, da ist der Auftraggeber Gott selbst. Ne? Und das ausführende Organ ist der Johannes. Der Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat, auch die drei Briefe geschrieben hat. Wir lernen also einen Johannes da, ich sag mal, recht gut auch kennen, aber er ist nur der Schreiber. Das dürfen wir nicht verwechseln. Er als Schreiber kommt in die Gegenwart Gottes. Und er sieht Jesus Christus. Sieht er dort in dieser Gegenwart Gottes. Das wird im ersten Kapitel beschrieben. Und er ist so überwältigt davon, von dieser grandiosen Majestät, die Jesus Christus hat, dass er niederfällt und ist wie tot. Er hat Jesus Christus gesehen. Er hat ihn als Richter gesehen, als Herrn der Herren, als absolute Majestät über Himmel und Erde, über das Weltall. Das ist Jesus Christus. Und als er das sieht, Johannes ist zu dem Zeitpunkt natürlich schon lange ein Kind Gottes, fällt er nieder wie tot. Vor Ehrfurcht fällt er dort nieder. Nicht vor Angst, dass ihm, was weiß ich, jetzt die Zähne klappern oder sowas. Nein, sondern vor Ehrfurcht fällt er einfach hin wie tot. Ein krasses Bild, was wir da gezeichnet kriegen. Es ist also nicht irgendwie der nette, liebe Jesus, den wir da irgendwo da so, was weiß ich, da irgendwo nebendran irgendwo sehen, so auf gleicher Augenhöhe mit ihm wandeln oder sowas. Nein, weit, weit, weit davon. Er ist die Majestät. Gucken wir uns mal da ein paar Verse hin, ein paar Verse an aus der Offenbarung Kapitel 1. Und da wird gesagt, als ich, also Johannes schreibt das hier, ihn sah, ihn ist, also Jesus sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Hades ist auch Hölle, so kann man das auch übersetzen. Das ist Jesus Christus, der Herr. Der Erste. Irgendwo im Anfang war das gewesen. Und er wird der Letzte sein. Das wird noch in der Zukunft ganz weit vielleicht sein. Dann er ist der Lebendige. Er ist nicht mehr tot, sondern er ist der lebendige Herr. Und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine Sache, die wir uns gar nicht vorstellen können. So gigantisch, so groß ist das. Und er hat auch noch die Schlüssel des Todes und der Hölle hat er in seiner Hand. Er ist der absolute Richter, der dort am Ende von der Offenbarung, dort an dem weißen Thron ist und der das gerechte Gericht über alle sprechen wird. Das ist Jesus Christus. Vor ihm fällt Johannes auf den Boden vor Ehrfurcht. Aber Jesus lässt ihn da nicht liegen, sondern Jesus, er nimmt ihn einfach mit der rechten, mit der machtvollen Hand, das drückt es aus mit der rechten und hebt ihn wieder hoch und sagt zu ihm, zu seinem geliebten Kind Johannes, sagt er, fürchte dich nicht. Ja, die Offenbarung, die hat so ein paar übergeordnete Ziele. und zwei Ziele zumindest ist, dass auf der einen Seite Jesus Christus die Beziehung von uns zu ihm prüfen möchte und uns darstellen will. Und das andere große Thema auch von der Offenbarung ist, wie ist die Liebe von uns zu ihm, zu Jesus Christus? Das sind die beiden Sachen. Das ist eine Prüfung, die da auch über die einzelnen Gemeinden, auch dann von dem Sendschreiben, was wir uns dann noch ansehen werden, kommt. Er stellt das dar. Das ist eine Prüfung. Keiner macht so gerne Prüfungen. Klausuren, na gut, also das, also ist nicht gerade das Lieblingsthema von den meisten von uns. Selbst auch, ich sehe gerade einen Johannes, ey, selbst der TÜV, ne? Ist auch nicht manchmal das richtige Lieblingsthema für uns, ne? Wenn wir da mit unserem Auto da zum TÜV fahren will, ne? Und der Prüfer, der prüft dann das Fahrzeug, naja gut, okay, solange das Fahrzeug noch recht jung und neu ist, ne, da ist das alles kein Problem, aber wenn das, was weiß ich, dann schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dann wird die Prüfung bei dem TÜV-Beamten, bei dem TÜV-Angestellten immer interessanter, ne? Also immer mit mehr Adrenalin, sage ich ganz einfach mal, ist das verbunden. Wann wird uns scheiden, ne, das Auto und mich? Aber er macht das ja nicht aus Gutwillen, ne? Sondern er macht das, weil er die Straßensicherheit und die Straßentauglichkeit von dem Fahrzeug feststellen will. Er macht das ja nicht, weil er uns schikanieren will, ne? Das muss man ja sehen, ne? Also auch wenn diese Prüfung da manchmal in die Magengegend geht. Also er zeigt uns unter Umständen Mängel an unserem Fahrzeug auf, die wir gar nicht selbst gemerkt haben, die uns gar nicht so geläufig sind. Und so ist auch die Prüfung von Jesus Christus, die er über uns aufzeigt. Sie ist zwar nicht schön, muss nicht schön sein, aber er möchte ganz gerne, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt zu ihm. Also wir selbst meinen ja immer, es ist ja alles top und alles okay und alles, ne, toll. Aber das muss ja nicht automatisch so sein. Ja, die Offenbarung, Kapitel 2. Da steht ja, lesen wir mal die ersten Verse, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Das ist hier das Urteil oder das Prüfungsergebnis, ein Teil zumindest, von dem, was Jesus über die Gemeinde dort in Ephesus sagt. Ne, also hier die ersten beiden Verse, die sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter ist, das ist Jesus Christus. Und er hat sich die Gemeinde angeschaut und hat dieses Ergebnis dann ihnen gesagt. Deine Werke, die da hier zunächst einmal erwähnt werden, diese Werke, das sind natürlich diese physischen Werke auch. Also das, was wir in der Umgebung machen mit unseren Nächsten oder zu unseren Nächsten machen, das ist damit sicherlich auch gemeint. Aber vor allen Dingen ist dort auch der Glaube gemeint. Es ist gemeint, das Ausharren, das Ertragen, das Erdulden. Oder auch der andere Aspekt, wie erwarten wir eigentlich Jesus wieder? Jesus wird wiederkommen. Erwarten wir das? Sind wir in so einer freudigen Erwartung hin zu Jesus? Das sind alles solche Prüfsteine für Jesus, was er hier tatsächlich unter Werke auch zusammenfasst. Und dann sagt er, ne, ich kenne deine Mühe und dein Ausharren. Also echt klasse, sie haben sich richtig reingehängt dort in Ephesus, die Leute. Die Gemeinde, die hat ja zu dem Zeitpunkt, als das hier geschrieben wurde, die Offenbarung schon viele Jahre bestanden, Jahrzehnte bestanden. Und dann wird dieses Entscheiden an Ephesus geschrieben. Also Jesus hat da eine lange Zeit, wo er sich das angeschaut hat und hat den Zustand von der Gemeinde dann eben analysiert. Also sie haben Ausharren gehabt. Sie sind mit Ausdauer, sind sie gelaufen. Sie haben auch das erwartet, dass er auch wiederkommt. Also in dieser Erwartung haben sie auch gehandelt in ihrer Umgebung und haben auch den Gottesdienst gestaltet und haben missioniert, evangelisiert und so weiter in ihrer Umgebung. Also das war super. Ja, das ist ein echtes Lob, das ist alles positiv hier in den ganzen Versen, die wir hier gelesen haben. Ja, selbst die Bösen haben sie nicht ertragen. Also das geht ja manchmal so filigran, geht das ja einfach vonstatten. Ne? Wie damals, genauso wie damals im Paradies auch, als Eva diese blöde Frage gestellt kriegt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte das wirklich Gott meinen? Ne? Und rupstups wurde sie ganz elegant über den Tisch gezogen. Sie hat es gar nicht selbst richtig gemerkt. Vor solchen feinen Sachen, die auch in eine Gemeinde reinstrahlen wollen, haben sich die Epheser haben sich geschützt davor. Sie haben es erkannt und sie haben es auch tatsächlich geprüft, ne, die Leute, die sich Apostel nennen. Ne, also das ist ja nicht so platt, ne, dass da jemand zur Tür reinkommt und sagt, also ne, ich will euch vom Glauben abbringen. Nein, ne, das ist es ja nicht, sondern ne, der Feind, der hat tatsächlich alle Listen auf Lager, ne, um uns irgendwie wegzuziehen. Und sie haben tatsächlich dieses Böse erkannt, ne, auch wenn sie tatsächlich erstmal sich nach außen hin so dargestellt hätten, haben, als wenn sie die super tollen Christen wären. Krass. Ne? Und sie haben sie tatsächlich als Lügner befunden. Das ist nicht einfach. Ne? Und du hast ausharren und hast vieles getragen. Um meines Namens willen. Ja, natürlich, dein Ephesus, das war ein schwieriges Umfeld. Genauso wie heute ist es auch hier in Kirchert durchaus kein leichtes Umfeld ist. Ne? Da kriegt man auch einiges zu hören. Und selbst wenn es auf dem Arbeitsplatz ist von Arbeitskollegen und so weiter. Was, du bist ein Christ? Du willst Christ sein? Ne? Also, hey, das haben sie alles ertragen. Und zwar ne, um den Willen von Jesu willen. Ne? Also um Jesu Namen willen haben sie das ertragen. Das ist echt cool. Also ein sehr gutes Zeugnis, was hier Jesus über diese Gemeinde in Ephesus spricht. Diese Sendschreiben, die können wir natürlich, die stehen ja in der Offenbarung, die können wir auch nehmen und hier auf Kirchert rüber projizieren. Aber die Gemeinde hier in Kirchert, Gott sei Dank, die besteht aus vielen einzelnen Mitgliedern, aus vielen einzelnen Gästen, vielen einzelnen Besuchern, Gottesdienstbesuchern, aus euch allen, aus mir auch. Was würde Jesus sagen, wenn er uns prüfen würde? Würde er das auch so schön darstellen, so positiv darstellen? Also jeder Einzelne von uns muss sich plötzlich prüfen. Steht in der Pflicht, sich zu prüfen. Also wenn man die 7-Cent-Schreiben so liest, ne, dann ist es häufig so, dass am Anfang erstmal was Positives erwähnt wird. Und dann werden aber ein paar Knackpunkte aufgezählt. Und so, interessant auch hier in Ephesus, man denkt erst mal, halt mal, da gibt es ja gar nichts zum Aussetzen. Aber wir lesen mal einfach weiter. Im nächsten Vers, da steht nämlich, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wisst ihr, damals, als Jesus dort nach Jerusalem eingezogen ist, und da hat er seinen ganzen Jüngern oder den Personen, die mit auf dem Weg waren, hat er bescheinigt, ja, ihr liebt mich. Und ein paar Stunden oder Tage danach, da haben sie Jesus verhaftet, verurteilt und ans Kreuz genagelt. Wisst ihr, da war der Petrus gewesen. Und als der da im Hof war und hat da von Ferne diese Gerichtsszene miterlebt, da hat er Jesus verleugnet. Da hat er gesagt, ich gehöre nicht dazu, ich kenne den nicht. Nachdem Jesus gestorben ist und auch wieder auferstanden ist, ein paar Tage später, da ist Jesus zu Petrus gegangen und hat ihn gefragt,
Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Wenn ich diese Stelle lese, geht mir immer wieder durch den Kopf, Mensch, wie oft und wie häufig hat mir persönlich auch schon Jesus diese Frage gestellt. Detlef, liebst du mich? Du kannst auch deinen Namen dafür einsetzen. Wie oft hat er uns schon gefragt? Und was haben wir darauf geantwortet? Die erste Liebe. Diese erste Liebe, darum geht's. Die erste Liebe, das ist die Liebe, die am berauschendsten ist. Es ist die Liebe, die gigantisch ist, die alles andere in Schatten stellt, die die Welt verändert für einen persönlich. Man kann das auch durchaus so übersetzen, dass man sagt, also das ist die Liebe, die tatsächlich ja, die größte Liebe war bis in meinem bisherigen Leben. Was auch die anderen Liebesszenen irgendwo in Schatten gestellt hat. Also er möchte gerne diese erste Liebe bei uns haben. Diese erste Liebe. Ja, und das ist doch, ich weiß nicht, ne, jeder, der ein Ehepaar ist, also er wird merken, diese erste Liebe, ne, die ist am Anfang, ne, echt super, echt top. Ne, da schwebt man auf der Wolke, was weiß ich, 22 oder ne, 37. Also, aber man kommt auch irgendwo wieder ein bisschen runter. Und dieses Runterkommen, das ist ein schleichender Prozess. Das ist ein komplett unmerklicher Prozess. Als der Petrus aus diesem Vorhof weggegangen ist, dort, wo Jesus dann da nebenan verurteilt wurde, als er ihn verleugnet hatte, da schleicht er sich weg und weint bitterlich. Er ist tief innen drin, in sich zerrissen, zerbrochen. Er ist fertig. Er ist dort weggegangen und hat sich Gedanken über Gedanken gemacht, Sorgen über Sorgen, hat Angst gehabt. Am liebsten wäre er ans Ende der Welt geflohen. Fix und fertig. Ist das nicht auch bei uns so? Wenn wir diese Frage gestellt kriegen von Jesus, liebst du mich? Und da so von einem Bein aufs andere treten und nicht richtig wissen, was wir sagen sollen, haben wir dann nicht auch Angst? Also an dem Punkt, ne, versteht mich da nicht falsch, ich bin hier nicht der Richter über euch. Ich bin genauso angesprochen und betroffen und getroffen. Also ich bin nicht besser als ihr. Aber ist es nicht auch so, dass wir da irgendwo verzweifelt sind, Angst haben, fliehen möchten, uns verdrücken möchten? Wie sieht das denn aus, wenn da so, was weiß ich, die Liebe zu Jesus da nicht mehr so da ist? Ne? Da ist doch auch so, dass man, ja, das ist ja so ein schleichender Prozess. Also ne, die ganzen Aufgaben da in der Gemeinde, was wir so gelesen haben vorhin, die bleiben ja. Ne? Also es ist ja so, dass alle Personen, die da auch waren in Ephesus, nach außen hin, da sah alles in Ordnung aus. Also die Top-Gemeinde. Ne? Also auch die einzelnen Christen, echt top. Ne? Das sah alles noch super aus. Und auch bei uns. Ne? Wenn die Liebe zu Jesus abfällt, nach außen, dann sieht man doch das gar nicht. Nein. Auch wenn die Arbeit bleibt, das ist doch kein Problem. Ne? Wir arbeiten halt. Ne? Die arbeiten wir halt ab, die Arbeit, die da ist. Naja gut, und die Entscheidungen, die wir treffen wollen, müssen, die treffen wir halt. Ich hänge mich da schon rein und ich kämpfe mich durch. Und ich racker mich ab. Ich mache das schon. Ich organisiere das schon. Ich. Ich mache das. früher bei der ersten Liebe hat es anders geheißen. Herr, kannst du, machst du, nimm du dich dieser Situation an. Da sah das ganz anders aus. Leben wir noch in dieser ersten Liebe zu Jesus? Es ist für Jesus keine Kleinigkeit, wenn wir von dieser ersten Liebe abfallen. Es ist kein Kavaliersdelikt, nein. Es ist etwas Grundlegendes, es ist die Basis in unserem Glauben. Also für Jesus ist das kein Kavaliersdelikt. Deshalb ist die dicke Frage, was tun? Ne? Was tun? Wie geht es jetzt weiter? Ne? Und da gucken wir uns mal die nächsten Verse an. Geht leider wieder hier irgendwie nicht richtig. Da, jetzt habe ich es. Oder hast du hier hinten gedrückt? Vielen Dank dafür, wenn du gedrückt hast. Im Vers 5 wird geschrieben, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Die Lösung ist, denke daran. Ja, denke daran. Erinnere dich, wie das mal früher war. Wir haben auch ein Erinnerungsvermögen, haben wir auch von Gott geschenkt gekriegt. Wir dürfen uns daran erinnern, wie es mal war. Auch wenn es jetzt nicht mehr so ist, aber wir dürfen uns daran erinnern, wie es mal war, und wir dürfen uns auch wieder dahin sehnen, wie schön das war. Ne, wovon du abgefallen bist, wovon? Ne, wir sollen das sehen, wovon wir abgefallen sind. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei meiner Bekehrung, nachdem ich ein Kind Gottes geworden war, hat sich wirklich die Welt gedreht. Ne, vorher, ich sag mal, irgendwo planlos, ziellos. Mein Leben, ich wusste nicht, was es für einen Sinn hat. Ich hatte keine festen, konstanten Parameter da drin. Ich wusste nicht, nach welchen Richtlinien soll man sich denn eigentlich halten und was ist denn zielführend für ein Leben hier auf der Erde? Von Gott wusste ich gar nicht viel, obwohl ich katholisch war. Und nach meiner Bekehrung, nachdem ich dort am Kreuz war und habe Jesus meine Sünden bekannt und habe ihn um Vergebung gebeten und habe ihn darum gebeten, dass er tatsächlich jetzt mein Leben in seine Hand nimmt, da war das komplett anders. Das war so, als hätte man ein Buch umgeschlagen. Ich wusste plötzlich, für was ich da bin. Ich hatte plötzlich einen Sinn im Leben. Das war krass gewesen. Ich konnte buchstäblich, so wie das in den Psalmen auch geschrieben wird, mit meinem Gott über Mauern springen. Jesus war alles. Alle Kleinigkeiten, alle großen Sachen, alle Prüfungen, die ich damals auch noch schreiben musste und so weiter, habe ich alles Jesus vor die Füße gelegt und habe gesagt, Herr, mach du. Ganz bewusst wollte ich mich da rausziehen und habe gesagt, Herr, mach du. Versteht ihr? Erinnere dich daran, wie das vielleicht bei dir war, wie diese erste Liebe bei dir war. Gut, es gibt auch Leute hier unter uns, die sind noch gar nicht so lange im Glauben. Vielleicht hast du auch noch diese erste Liebe, in der du gerade bist. Ne? Erhalt sie. Pass drauf auf. Wie auf so ein Goldstück. Wenn du aber zum Ergebnis kommst, ja, irgendwie ist es nicht mehr so wie früher. Ich bin relativ weit weg, ich mache wieder alles selbst. Dieser schleichende Prozess, den wir vorhin angesprochen haben. Dann tue Buße. Tue Buße steht hier. Kehre um, heißt das. Also wenn ich erst in diese Richtung gegangen bin, von Jesus weg, vom Kreuz weg, tue ich Buße, kehre ich um 180 Grad und gehe zum Kreuz hin, zu Jesus hin. Ich drehe mich rum und gehe wieder zurück zu Jesus. Das heißt Buße. Ja, ich soll auch wieder zum Kreuz gehen und tatsächlich Jesus mein Leid klagen oder beziehungsweise auch diese ganzen Sünden, die ich damit hier auch verbunden aufgehäuft habe, dass ich die auch wieder vorm Kreuz ausbreite, vor Jesus ausbreite und ihn darum bittet, dass er mir meine Sünden wieder vergibt und dass ich wieder an diesem Punkt, ich sag mal in Anführungsstrichen, null beginnen kann. Ne, versteht mich nicht falsch, auch wenn wir uns ein Stück weit von Jesus entfernt haben, wenn wir nicht mehr diese erste Liebe haben, wir fallen nicht aus der Gnade. Also nicht, dass jemand denkt, wenn ich jetzt also einmal errettet war, dass ich wieder diese Errettung verlieren kann. Nein, das nicht. Das Blut Jesu hat uns erkauft. Wir bleiben ein Kind Gottes. Aber es fehlt die Freude hier auf der Erde. Es fehlt die Zuversicht. Es fehlt die Kraft. Wir rackern uns nur ab und liegen auf dem Boden und kommen nicht richtig voran. Jesus möchte aber nicht, dass wir an dem Boden liegen, sondern er möchte uns weiterführen. Er möchte uns ein super Leben hier auch auf der Erde schenken. Deshalb, nimm Mut zusammen, geh wieder zurück zum Kreuz und bekenne das einfach, Jesus, wie weit du weg bist. Jesus freut sich darüber. Jesus freut sich darüber. Und er lässt dieses Gebet nicht unerhört. Und deshalb können wir durchaus, ich sag mal, so ein paar Schritte zusammenfassen. Also ganz wichtig, zurück zu Jesus. Ne? Deshalb geh zum Kreuz. Tu Buße. Ganz wichtig. Das ist der Anfang von dem Umkehren. Ne? Natürlich, davor hast du dich erstmal erinnert, was du eigentlich nicht mehr hast, klar. Aber dann mach dich auf, geh zum Kreuz und tu Buße. Bete, dass Jesus dir deine Liebe zu ihm erneuert. Lass das dein Herzenswunsch sein. Ja, du weißt ja, wie schön das damals war, wie diese erste Liebe war. Streb sie wieder an. Lass das dein Herzenswunsch sein. Sei so mutig und komm zu Jesus im Gebet und bete darum. Forsche in der Bibel nach den Gedanken Gottes. Ja, das ist das Wort Gottes, die Bibel. Hey, ne, sie war doch damals in der Anfangszeit, war sie so lebendig gewesen. Vielleicht ist diese Lebendigkeit zur Normalität geworden, zu so einer ganz langweiligen Normalität. Nein, lass wieder dieses Feuer rein von dieser ersten Liebe. Der Schritt 4, lass es zu, dass Jesus wieder deine Gedanken und deinen Tag prägt. Ja, lass es dein Herzenswunsch sein, dein tiefstes innerstes Sehnen, diese erste Liebe. Und bring das im Gebet vor Jesus. Und dieses Gebet wird er erhören. Amen. Kommt, lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Ja, Vater, hab du vielen Dank, dass wir so vor dich treten dürfen, vor deinen Thron und dich anschauen dürfen. Hab du vielen Dank, dass du der bist, der alles in deinen Händen hält. Dass du Himmel und Erde in deinen Händen hältst, dass du Anfang und Ende bist, das Alpha und das Omega, dass du der bist, der souverän ist. Aber hab du auch vielen Dank, dass du uns so über die Maßen liebst, dass du deine Kinder, deine bluterkauften Kinder so wahnsinnig liebst. Hab du vielen Dank, dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast, Herr Vater, und so schenke auch, dass unsere Liebe zu dir immer wieder neu angefacht wird, immer wieder ja, tief und innig ist, dass wir nach dir fragen und nach dem, was du mit uns und unserem Leben vorhast. Ja, dass wir jeden Tag wieder neu mit dir beginnen und gestalten, dass wir uns öffnen und tatsächlich bestaunen, wie du führst, wie du lenkst und leitest. Ja, wie du andere Menschen gebrauchst, um uns immer wieder mit deiner Liebe auch zu überraschen. Hab du vielen Dank, dass du uns jederzeit diese Möglichkeit gibst, wieder zurück zu dir zu kommen. Schenke, dass du hier Mut und Kraft und ja auch die Freiheit und die Offenheit haben, wirklich zu dir zu kommen und das im Gebet vor dir auszubreiten. Amen.